hoffen Sie denn auf Whistleblower innerhalb der Truppe?
Das ist jetzt eigentlich keine Nachfrage, sondern eine neue Frage. Nö, das hat, das aber
bitte das beantworte ich gerne.
Sie auf den Brandbrief des Kommandeurs.
Also das ist aus meiner Sicht ein Begriff, den möchte ich mir nicht zu eigen machen. Ich verweise Sie aber sehr gerne auf das Soldatengesetz. Da ist ein ganz wichtiger Paragraph drin, der nennt sich Kameradschaft, Pflicht zur Kameradschaft. Und wenn wir als Soldaten, das darf ich sagen, ich bin Soldatin, darauf schwören, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu verteidigen, impliziert das dann auch, dass man den Menschen oder den Kameraden, die sich eben nicht daran halten, vielleicht unter Umständen an der einen oder anderen Stelle dann natürlich ins Gespräch gibt, schlichtweg, weil das nicht vereinbar ist mit unserem Beruf.
Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen der stellvertretenden Regierungssprecherin Ulrike Demmer sowie den Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien, die heute sogar sich vorne hin weiterentwickelt haben in den Zuschauerraum, weil wir ja hier alle Abstand halten, aber gleichwohl hier auch dann auf das Podium kommen, wenn Fragen gestellt werden für alle, die uns live verfolgen im Fernsehen. Sie sehen eine Bundespressekonferenz. Die Bundespressekonferenz ist eine regierungsunabhängige Organisation, in der Journalistinnen und Journalisten vereinigt sind, die über die Bundesregierung und den Bundestag berichten. Und wir gewährleisten, dass hier möglichst alle Fragen gestellt werden können. Manchmal klappt das nicht ganz. Deshalb sind wir hier etwas verspätet, weil die vorangegangene Pressekonferenz etwas länger war als erwartet. Vielen Dank auch dem Sender Phoenix, die uns die beiden Gebärdendolmetscherinnen zur Verfügung stellen, sozusagen. Vielen Dank, dass Sie uns unterstützen. Die sind auf Phoenix zu sehen, aber und sonst nirgendwo. Frau Demmer hat das Wort.
Ja, auch von mir herzlich willkommen. Die Bundesregierung hat heute den Gesetzentwurf zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie im Pauschalreisevertragsrecht beschlossen. Er steht im Einklang mit den europarechtlichen Vorgaben der Pauschalreiserichtlinie und den Empfehlungen der EU-Kommission und sieht im Wesentlichen folgende Regelungen vor. Existenzbedrohende Liquiditätsengpässe für Pauschalreiseveranstalter sowie Reisebüros sollen dadurch eingedämmt werden, dass die Veranstalter Kunden für vor dem 8. März gebuchte Reisen, die infolge der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden konnten, anstelle der unverzüglichen Erstattung der Vorauszahlungen Gutscheine in entsprechendem Wert anbieten können. Der Reisende kann dann entscheiden, ob er den Gutschein annimmt. Reisende, die den Gutschein ablehnen, behalten dann ihren sofortigen Kostenerstattungsanspruch. Neben der bereits vorhandenen gesetzlichen Insolvenzabsicherung erfolgt eine ergänzende staatliche Absicherung der Gutscheine bis zur vollen Höhe ihres Erstattungsbeitrags. Durch diese zusätzliche Insolvenzabsicherung sind die Gutscheine für Reisende dadurch besonders attraktiv. Die Gutscheine gelten nur im Hinblick auf die aktuelle Covid-19-Pandemie und werden zeitlich befristet abgesichert. Kunden können nach Ende der derzeitigen Reisebeschränkungen beim Reiseveranstalter diese Gutscheine einlösen. Wird der Gutschein nicht bis spätestens Ende 2021 eingelöst, ist der Wert in der Höhe des ursprünglichen Reisepreises unverzüglich auszubezahlen. Und das wäre es heute für mich aus dem Kabinett.
Hey, liebe UnterstützerInnen, hier ist Thilo. Es gibt was Neues. Wir haben eine neue Bankverbindung. Wie ihr wisst, gibt es Jung und Naiv ja nur dank eurer finanziellen Unterstützung. Wir sind nicht kommerziell, wir machen keine Werbung. Wenn ihr uns also per Überweisung, entweder einmalig oder jeden Monat per Dauerauftrag Geld zukommen lasst, ist es super wichtig, dass ihr ab sofort unsere neuen Kontodaten nutzt. Diese findet ihr in der Beschreibung. In Sachen PayPal hat sich nichts geändert. Also, danke vorab und jetzt geht's weiter.
Gibt es Fragen zum Kabinett? Sie haben eine Frage zum Kabinett. Bitte schön.
Ja, ganz konkret zu dem, was Sie gerade gesagt haben, zu den Pauschalreisen. Gibt es denn eine Summe, eine Maximalsumme von der Bundesregierung oder ist eine Maximalsumme vorgesehen, für die der Staat dann sozusagen bürgt? Weil, so wie ich das verstanden habe, diese Gutscheine sind so ausgelegt, dass wenn ein Reiseunternehmen Insolvenz anmeldet, dann springt der Staat ein. Gibt es da eine Maximalsumme für?
Da würde ich das zuständige Ressort BMJV bitten.
Ja, genau. Sie haben da ganz richtig ausgeführt. Also es gibt quasi eine zweistufige Absicherung. In der ersten Stufe ist es so, dass die schon bereits bestehende Insolvenzabsicherung für die Vorauszahlungen eben auch für die Gutscheine gilt. Das wird auch gesetzlich festgeschrieben. Das heißt, das, was jetzt in diesem Paragraphen 651r BGB schon festgeschrieben wird, gilt auch für die Gutscheine. Sollte diese Insolvenzabsicherung der Vorauszahlungen nicht reichen, wird der Staat beispringen und es gibt eine staatliche Zusatzabsicherung dieser übrigen Summen. Und dadurch wird die komplette Werthaltigkeit des Gutscheins und der Vorauszahlung gewährleistet. Also es wird komplett aufgefüllt sozusagen.
Ja, aber wo liegt da die Maximalgrenze? Also wenn 50% der Reiseunternehmen demnächst pleite gehen, dann wie sind Sie darauf vorbereitet?
Also das lässt sich ja zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch gar nicht absehen, wie sich die Lage entwickelt, wie viel die Haftungs-, wie die Unternehmen da beziehungsweise die Versicherer eben in Anspruch genommen werden. So lässt sich dementsprechend auch nicht derzeit absehen, ob der Staat und in welcher Höhe dabei springen wird, wie die staatliche zusätzliche Absicherung eben in Anspruch genommen wird. Das lässt sich jetzt ja noch nicht absehen.
Herr Gavridis.
Also vielleicht noch eine Anschlussfrage, weil das klingt jetzt so, als hätte man sich darüber keine Gedanken gemacht oder hat man sich Gedanken gemacht und von wo, von welchen Mitteln wird dann sozusagen daraus geschöpft? Vielleicht können Sie das nochmal näher erläutern. Also wenn tatsächlich einzelne Unternehmen pleite gehen und dann diese Gutscheinregelung, die Sie heute auf den Weg gebracht haben, dann greifen sollte, dann muss es doch irgendwie auch in Ihrem Ministerium Überlegungen gegeben haben, wie man damit verfährt.
Ja, also die Idee hinter dieser zusätzlichen Absicherung der Gutscheine ist ja gerade diese, dass die für die Verbraucherinnen und Verbraucher für die Pauschalreisen so attraktiv werden, dass diese Gutscheine annehmen werden und dementsprechend auch gar nicht die Reiseunternehmen, die Reiseveranstalter in Liquiditätsengpässe kommen, sodass diese Frage sich dann gar nicht stellen wird, ob eben diese Insolvenzabsicherung, wie sie bereits besteht, und die zusätzliche staatliche Insolvenzabsicherung in Anspruch genommen werden muss. Es geht hier darum, dass die Gutscheine eben volle Werthaltigkeit der Gutscheine geleistet wird und dies dann eben so attraktiv ist für die Verbraucherinnen und Verbraucher, dass sie die Gutscheine auch annehmen.
Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Bitte schön.
Ich möchte gerne wissen, ob Sie den Gedanken eigentlich erörtert haben, dass man die Gutscheine zwischen verschiedenen Reiseunternehmen tauschen könnte, sodass die Werthaltigkeit steigen könnte.
Bitte können Sie die Fragen mal wiederholen zwischen den Reiseunternehmen?
Gerne. Wenn ich einen Gutschein erhalten habe von Reiseveranstalter A, dass ich den in Zahlung geben könnte, möglicherweise bei Reiseveranstalter B, sodass ich nicht auf das Angebot von A angewiesen wäre. Gibt es da eine Idee von Ihnen oder würden Sie das gut finden, dass das ein solches Barter- oder solches Tauschverfahren gäbe?
Wenn Sie darauf anspielen, also es ist gegenwärtig so, das ist so vorgesehen in diesem Gesetzesvorschlag, dass wenn jetzt zum gegenwärtigen Zeitpunkt schon freiwillige Gutscheine angeboten wurden, was den Reiseveranstaltern durchaus möglich ist, dann besteht die Möglichkeit für die Pauschalreisenden, diese Gutscheine jetzt auszutauschen, beziehungsweise diese neuen Konditionen, die dann durch dieses Gesetz gelten, eben anzupassen. Also es gibt einen Anspruch auf Austausch dieser Gutscheine und auf Anpassung, sodass die Pauschalreisenden jetzt eben keinen minder werthaltigen Gutschein sozusagen haben, sondern jetzt von diesen neuen Regelungen eben zehren und die komplette Absicherung haben, sowohl staatlich als auch der bestehenden Insolvenzabsicherung.
Frage zu den Reiseveranstaltern noch. Noch eine Anschlussfrage dazu?
Ja, wenn jetzt ich einen solchen Tausch vorgenommen habe und habe jetzt den Gutschein der Firma B und da gibt es einen Ausfall, wem gegenüber hätte ich denn den Erstattungsanspruch? A oder B gegenüber?
Also, das müsste vielleicht jetzt hier nochmal klarstellen. Also es gibt ich kann mir den Gutschein ausstellen lassen von dem Reiseveranstalter, wo ich die Reise auch gebucht habe. Also ein Gutscheintausch zwischen den Reiseveranstaltern ist hier nicht vorgesehen, weil man hat den Erstattungsanspruch nach 651h ja auch gegen den jeweiligen Reiseveranstalter. Genau.
Ja. Weitere Fragen zu den Reiseveranstaltern? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann hat Herr Tufik näher eine Frage.
Frau Hadewan, eine Frage zum Thema Libyen. Zwei Fragen. Das US-Militär hat gestern gesagt, dass russische Jets nach Libyen entsendet worden sind, die jetzt für Haftars Militärkräfte da auch kämpfen. Und eine zweite Frage bezieht sich auf den Stern-Reportage gestern, wonach deutsche Militär-LKWs auch von Haftar benutzt werden als Anti-Luftabwehrraketen. Können Sie diesen Bericht bestätigen und wie ernst nehmen Sie diesen Bericht?
Ja, ganz klar, Moment. Also zu den Fragen der russischen Kampfflugzeuge. Die Meldung haben wir gesehen und mit Sorge gesehen und wir verfolgen das auch genau und nutzen das auch nochmal, um unsere Haltung, unsere grundsätzliche Haltung klarzumachen, dass wir alle Seiten zur Einhaltung der Waffenruhe und des Waffenembargos sowie zu Verhandlungen und zu einer friedlichen Lösung aufrufen. Dazu sind wir weiterhin mit allen Seiten in Kontakt, bilateral und natürlich auch mit den Konfliktparteien, aber auch mit ihren mit den Kontakten, die Konfliktparteien im Besonderen haben. Insofern sehen wir das mit Sorge und drängen weiter darauf, dass es eine Einhaltung des Waffenembargos gibt. Zu der anderen Frage, wir gehen diesen Pressemeldungen nach und versuchen da herauszufinden, worum es sich handelt.
Gibt es weitere Fragen zu Libyen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Jetzt gibt es vom Verteidigungsministerium noch, dann machen wir nämlich alle Themen noch auf. Noch eine Mitteilung, bitteschön.
Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank für die Möglichkeit, hier eine aktive Information mit einzubeziehen. Sie haben ja alle mitbekommen in den vergangenen Tagen, Wochen und mittlerweile auch Monaten die Extremismusvorfälle im KSK und die entsprechende Berichterstattung, ein Thema, das für uns leider nicht neu ist, worüber regelmäßig berichtet wird in der Öffentlichkeit, aber natürlich auch im parlamentarischen Raum, zuletzt heute Vormittag im Verteidigungsausschuss. Ich möchte Sie gerne darüber kurz informieren. Es gibt eine Information, die neu ist in diesem Zusammenhang. Die Damen und Herren Abgeordneten wurden darüber informiert, dass eine ministerielle Arbeitsgruppe von der Ministerin beauftragt wurde, eine Strukturanalyse des KSK durchzuführen und aus den gewonnenen Erkenntnissen entsprechende Schlussfolgerungen zu ziehen. Wir begrüßen sehr, dass die designierte Wehrbeauftragte diesem Team angehören wird. Und hier geht es insbesondere darum, das Parlament regelmäßig zu informieren. Die Arbeitsgruppe wird sich Zeit nehmen bis zur letzten Sitzung vor der Sommerpause und wird dort konkrete Maßnahmen erarbeiten, Strukturmaßnahmen, um in Zukunft schneller, schlagkräftiger und vor allem nachhaltiger in Sachen Extremismus im Kommando Spezialkräfte agieren zu können. Was mir wichtig ist, ist aber auch, und das ist nicht zu vernachlässigen, kurz noch mal auf die Maßnahmen einzugehen, die bisher ergriffen wurden. Das ist allerhand. Wir haben insgesamt über 60.000 Sicherheitsüberprüfungen durchgeführt im Jahr 2019 allein, davon über 20.000 von Bewerberinnen und Bewerbern. Wir haben den MAD umstrukturiert, eine zivile Komponente beigefügt und eine Schwerpunktgruppe KSK gebildet. Wir haben die Fachaufsicht im Ministerium gestärkt, wir haben das Berichtswesen gestärkt, das ist Ihnen ja auch zugegangen. Der Bericht des MAD erscheint jetzt jährlich und der Bericht der ministeriellen Koordinierungsgruppe erscheint in Zukunft halbjährlich. Und zuletzt arbeiten wir schon seit längerer Zeit, aber das finalisiert sich jetzt an einem Gesetzentwurf, der die Möglichkeit uns gibt, was das Thema fristlose Entlassungen bei schweren Tatbeständen, dass man das ausweitet von bisher 4 Jahre auf 8 Jahre mit Ablauf des 8. Dienstjahres. Und auch im KSK sind Maßnahmen getroffen worden, auf die ich auch kurz eingehen möchte. Zum Teil sind die schon eingeführt, zum Teil werden sie jetzt eingeführt. Insbesondere geht es hier um das Thema Aus- und Weiterbildung der Verbandsangehörigen, was das Thema Extremismus angeht. Wir beginnen ab der Einstellung, sprich ab dem Tag, wo der Soldat, die Soldatin, der Verbandsangehörige, die Verbandsangehörige zum KSK stoßen. Und das wird sich in Zukunft dann über die gesamte Dienstzeit vollziehen, dass man die Frauen und Männer auch begleitet. Dazu gehören auch Einzelgespräche und psychologische Screenings. Und das ist jetzt auch kein Geheimnis mehr. Es ist auch durch die Presse gegangen. Vielleicht hat der ein oder andere von Ihnen auch den emotionalen Aufruf, berechtigt emotionalen Aufruf des Kommandeurs, des Kommandostreitkräfte wahrgenommen. Einen Brief, den er an seinen Verband adressiert und ganz klar nochmal die Linie aufzeigt, dass Extremismus einfach nicht zu tolerieren ist in der Bundeswehr. dass unser Beruf absolut fußt auf der demokratischen freiheitlichen Grund, auf der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und dass er ganz klar zeigt, dass er das nicht tolerieren wird. Ich kann Ihnen sagen, dass diese Linie abgesprochen ist mit der Ministerin. Die Ministerin hat ihn dazu ermutigt. Sie steht auch diesbezüglich hinter ihm. Und auch der Generalinspekteur ist natürlich auch auf dieser Linie. Er wird auch heute noch das Kommando Spezialkräfte besuchen und sich ein Bild noch mal vor Ort machen und sicherlich auch mit den Frauen und Männern vor Ort sprechen. Ministerin Kramp-Karrenbauer hat sich wiederholt positioniert zum Thema Extremismus. Sie fährt eine Null-Toleranz-Linie, aber ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, dass sie im Moment, nicht nur im Moment, aber ganz besonders, und das sind einfach die Vorfälle, die sich leider gehäuft haben in der letzten Zeit, ein besonderes Augenmerk auf das Thema rechten Extremismus legt. Und das insbesondere vor dem Hintergrund und Wissen, dass diese Kameradinnen und Kameraden einen ganz besonderen Dienst für unser Land leisten, der wirklich nicht einfach ist, der unter sehr schweren, teilweise lebensbedrohlichen und gefährlichen Bedingungen einfach stattfindet. Vielen Dank.
Vielen Dank. Dazu gibt es Fragen. Frau Lau.
Ja, werden bei Ihnen Ursachen diskutiert? Wie kommt es zu dem Anstieg der Fälle? Oder ist es einfach so, dass man jetzt mehr sieht? Gibt es einen höheren Prozentanteil von Extremisten in der Bundeswehr als anderswo? Wie verläuft die Diskussion bei Ihnen? Danke.
Also ich würde Sie gerne verweisen erstmal auf diese beiden Berichte, denn da steht das wirklich alles nochmal ganz dezidiert drin. Ich möchte jetzt eigentlich ungern nochmal auf die Zahlen eingehen, die sind veröffentlicht, die sind auch hier besprochen. Aber weil Sie meinen, dass die Zahlen ansteigen, das kann ich Ihnen schon bestätigen. Und es liegt auch daran, dass wir natürlich diese Instrumente, die ich Ihnen gerade erläutert habe, implementiert haben und die auch greifen. Und das wollen wir auch. Wir wollen, dass das greift. Das ist unser Ziel. Keiner, egal welcher Couleur, Extremist gehört in die Bundeswehr. Und von daher arbeiten wir das jetzt Stück für Stück ab und schauen, wie das da weitergeht.
Herr Jung.
Ich habe ein paar Fragen zu dem Fall Philipp S., der gestern veröffentlicht wurde. Der ist ja seit 20 Jahren Mitglied im KSK. Wie erklären Sie sich das, dass der in den Jahren nie als Rechtsextremer im KSK aufgefallen ist? Und wie erklären Sie sich, dass er über Jahre Waffen, Munition, also bei Waffen geht es ja um Sturmgewehre, Schreckschusswaffen, Tausende Pistolenmunition und Gewehrmunition gestohlen hat? Er hat Sprengstoff gelagert, Sprengfolien, Sprengschnuren, Rauchgranaten, Signalpatronen, Zünder für Überhandgranaten. Wie erklären Sie sich das, dass diese Diebstähle möglich waren?
Herr Jung, Sie wissen, dass wir zu einzelnen Personalangelegenheiten, wir dürfen keine Stellung nehmen, ich darf es schlichtweg nicht. Was ich Ihnen aber sagen kann, ist, dass genau das auch ein Thema einer laufenden Untersuchung ist und genau diese Punkte werden jetzt auch besprochen. Da wird auch ganz genau geschaut, mit wem, wer wie Kontakt hatte und dem wird man jetzt auf den Grund gehen.
Es gibt ja erfahrene Bundeswehrsoldaten, die davon ausgehen, dass dieser Mann das nicht alleine geschafft haben könnte. Sind Sie auch der Meinung, dass es ein Einzelfall, ein Einzeltäter ist oder gibt es da Mitwisser?
Ich glaube, dass wir uns einig sind, dass Ihnen mit Spekulationen hier nicht geholfen ist und von daher, wir werden das sehen anhand der Fakten. Es gibt ein gerichtliches Verfahren, was dazu läuft und es gibt auch ein Gerichtsurteil, was es gibt und disziplinar wird auch was geschaut. Wir werden dann Fakten auf den Tisch legen, wenn sie vorhanden sind, vorher bitte nicht.
Herr Gavrilis.
Ich habe eine Nachfrage, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, wird es eine Gruppe geben, die dann eine Strukturanalyse des KSK machen soll? Können Sie sagen, wer soll dieser Gruppe angehören? Werden das von Ihrem Ministerium Menschen sein oder auch Externe? Und zu wann ist ein Bericht dann, wann können wir einen Bericht erwarten?
Also die Gruppe wird ganz nah an die Leitung des Hauses angesiedelt. Ihr wird beisitzen Staatssekretär Hofe, ihr wird beisitzen der Generalinspekteur, der Inspekteur des Heeres, der Kommando Spezialkräfte und wie ich eingangs schon erwähnte, die designierte Wehrbeauftragte. Und der Zeitplan, den habe ich auch erwähnt, bis zur letzten Sitzung vor der Sommerpause.
Also keine externen, also die Wehrbeauftragte wäre jetzt in dem Fall extern, sonst niemand.
Die Wehrbeauftragte ist extern, genau. Hier geht es ja erstmal um die strukturelle Geschichte.
Herr Jung, noch mal dazu.
Vielleicht können Sie was zum Rundbrief des KSK-Chefs sagen. Hier der Brigadegeneral Kreitmeier hat ja sich an ihr, seine Soldaten gewandt, hat gemeint, die Rechtsextremisten unter euch gehören nicht zu uns. Was erwartet denn das KSK, was erwartet denn das Verteidigungsministerium von denen, die im KSK als also rechtsextrem sind? Sollen die sich melden und sagen, okay, wir sind hier raus? Also glauben Sie, dass das passieren wird?
Also ich möchte jetzt hier nicht für den Kommandeur KSK sprechen, weil der Brief ist eindeutig und es steht eigentlich alles beantwortet. Ja. Wichtig ist einfach, das Signal in die Truppe reinzusenden, in seinen Verband. Und das hat er sehr klar und deutlich gemacht, dass das hier nicht akzeptiert ist. Und er hat auch gleichzeitig klar gemacht, dass es dafür natürlich auch, dass wir uns an die rechtlichen Möglichkeiten halten, die dann auch, sage ich mal, gegeben sind. Und da wird es auch nicht dazu kommen, dass irgendwelche Leute, die, weiß ich nicht, durch Hörensagen vielleicht Extremisten sind oder nicht, da zu unschuldig quasi da in eine blöde Position gebracht werden. Also unsere Maßstäbe sind rechtsstaatlich. Und die Sensibilisierung, die ist gegeben. Und dann wird man jetzt in der nächsten Zeit sehen, was das bedeutet.
Ich würde das Thema dann gerne verlassen.
Ich habe noch eine Nachfrage.
Ja, das habe ich verstanden. Ich würde das Thema dann gerne verlassen. Stellen Sie bitte Ihre Nachfrage.
Hoffen Sie denn auf Whistleblower innerhalb der Truppe?
Das ist jetzt eigentlich keine Nachfrage, sondern eine neue Frage.
Nö, das hat,
aber
bitte das beantworte ich gerne.
Sie auf den Brandbrief des Kommandeurs.
Also das ist aus meiner Sicht ein Begriff, den möchte ich mir nicht zu eigen machen. Ich verweise Sie aber sehr gerne auf das Soldatengesetz. Da ist ein ganz wichtiger Paragraph drin, der nennt sich Kameradschaft, Pflicht zur Kameradschaft. Und wenn wir als Soldaten, das darf ich sagen, ich bin Soldatin, darauf schwören, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu verteidigen, impliziert das dann auch, dass man den Menschen oder den Kameraden, die sich eben nicht daran halten, vielleicht unter Umständen an der einen oder anderen Stelle dann natürlich ins Gespräch gibt, schlichtweg, weil das nicht vereinbar ist mit unserem Beruf.
Ich sehe dazu jetzt auch keine weiteren Fragen. Ich möchte mal zurück zum Kabinett kommen. Herr Brösler, Kollege Daniel Brösler von der Süddeutschen Zeitung fragt, zur Aufhebung der weltweiten Reisewarnung und fragt, ob das ein Kabinettsthema war, also die Aufhebung zum 15. Juni. Eilt das Thema nicht, um den Bürgern Planungssicherheit zu geben, ist die Frage.
Also ich habe hier abschließend über alles, was im Kabinettthema war, Auskunft gegeben.
Ich kann vielleicht anfügen, dass wir dazu noch in einer Ressortabstimmung sind zu Fragen des innereuropäischen Tourismus. Da gibt es eine ganze Reihe schwierige Fragen zu klären, die vom Ausland über inländische Behörden bis runter auf die lokalen Behörden ganz viele Fragen von Gesundheitskonzepten, von Hygienemaßnahmen, von Flug und vor allen Dingen auch viel mit der Koordination mit Brüssel und mit der EU und ihren Leitlinien zu tun haben. Insofern befinden wir uns da in einer Ressortabstimmung, die fortdauert.
Und zum Thema Planungssicherheit, könnten Sie uns da noch was in Aussicht stellen?
Naja, die momentane Reisewarnung gilt bis zum 15.06. und es ist ja logisch, dass wir dann eine neue Regelung brauchen.
Gut, dann danke ich erstmal dafür. Dann geht es weiter mit hier im Saal mit Herrn Schuler. Ja, ich versuche es zum Leuchten zu bringen. Es hat geklappt.
Vielen Dank. Ich würde gerne wissen, richtet sich an Frau Demmer und den Vertreter des Bundesgesundheitsministeriums, in welcher Form war denn Professor Dorsten an der Entscheidung beteiligt, in Deutschland Schulen und Kitas zu schließen? Und welchen Einfluss hatten seine Studien, namentlich die vom 29. April, darauf, sie nicht wieder schnellstmöglich zu öffnen?
Also so ganz allgemein möchte ich mich inhaltlich zu der Diskussion über die Aussagekraft von einzelnen Studien hier nicht äußern. Ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, noch mal ganz grundsätzlich zu sagen, dass die oberste Maxime für alle Entscheidungen, die in der Vergangenheit und jetzt auch jüngst getroffen worden sind, für die Bundeskanzlerin und auch für die Bundesregierung bei der Bekämpfung der Pandemie von Anfang an war, die Ausbreitung des Virus einzudämmen und den exponentiellen Anstieg der Infektionszahlen, den wir anfangs gesehen haben, hat deutlich gemacht, welch hohes Ansteckungspotenzial das Virus hat. Was Kitas und Schulen angeht, haben die Länder in der Vergangenheit sehr verantwortlich agiert und in der den Ländern liegenden Zuständigkeit die Schließung angeordnet. Jetzt können wir sehen, dass unsere Entscheidungen, gemeinsam die Regeln, die wir uns gegeben haben, zu befolgen, ja einen großen Erfolg gezeitigt hat. Also die Zahlen, die Infektionszahlen, das Infektionsgeschehen lässt es mittlerweile zu, dass Kitas wieder geöffnet werden können, schrittweise, und Schulen ebenfalls unter Beachtung bestimmter Regeln. Dass also teilweise auch wieder Präsenzbetrieb möglich ist. Wir wissen aber auch, dass eben ganz ohne Beschränkungen die Infektionsgeschwindigkeit ganz schnell wieder zunehmen kann. Da haben wir jetzt auch einzelne Beispielsfälle schon erleben können. Wir befinden uns also in einer Situation mit vielen noch schwer abschätzbaren Risiken. Und die Verbreitung des Virus stellt deshalb einfach weiter große Anforderungen und Herausforderungen für uns dar. Es handelt sich einfach um ein neuartiges Virus. Das heißt, das Wissen beispielsweise über Ansteckungsgefahren und Übertragungswege ist jetzt noch nicht zu 100% vorhanden, sondern nimmt von Tag zu Tag zu. Gerade zur Rolle von Kindern und Jugendlichen im Infektionsgeschehen bei Covid-19 entsteht gerade die notwendige Datenbasis erst. Das BMBF fördert zu dieser Frage deshalb unter anderem eine bundesweite multizentrische Studie, aber auch in den Ländern sind bereits regionale Studien zur Rolle von Kindern und Jugendlichen im Infektionsgeschehen realisiert.
Sie wollten noch mal nachfragen, Herr Schuller?
Ich würde ganz gerne doch noch mal genau wissen, hat Professor Drosten beratend auf diese Entscheidung eingewirkt und wenn ja, wie?
Wie Sie wissen, wird die Bundesregierung von einer ganzen Reihe von Wissenschaftlern beraten. Zuvorderst gibt es die dem Bundesgesundheitsministerium nachgeordnete Behörde des Robert-Koch-Institutes. Und darüber hinaus würde ich das Gesundheitsministerium bitten.
Ja, ich kann das an dieser Stelle eigentlich nicht weiter einordnen oder ergänzen. Es ist richtig, wie Frau Demmer gesagt hat, die Entscheidung werden immer auf Basis des aktuellen wissenschaftlichen Standes getroffen. Da fließen mehrere Quellen ein. Und dabei möchte ich es an dieser Stelle auch belassen.
Gut, jetzt, ich habe da noch mehrere Wortmeldungen zu. Es geht jetzt erstmal weiter mit Herrn Jung. Ich nehme Sie wieder auf die Liste, Herr Schuller.
Ja, angesichts der Selbstinszenierung des Bildkollegen hier möchte ich mal zu Fake News fragen. Wir haben das ja in den letzten Tagen erlebt, wie die Bild-Zeitung Herrn Drosten fälschlicherweise beschuldigt, ihn falsch zitiert, seine Studien angreift und das sich als Lügen und Unwahrheiten herausgestellt hat. Frau Demmer, wie bewertet die Bundesregierung diese Angriffe seitens der Presse? Vielleicht wollen Sie dazu was sagen. Herr Leber vom BMJ, Sie sind zuständig, glaube ich, für Fake News. Sie setzen sich für Fake News ein, gegen Fake News ein. Wie bewerten Sie die Fake News-Zunahme? Gibt es eine Zunahme an Fake News, wie wir das in den letzten Tagen von der Bild-Zeitung erlebt haben? Und Herr Ewald, können Sie was zu den Angriffen auf Herrn Drosten sagen?
Ich habe ja vorneweg geschickt, dass ich mich zu der Diskussion inhaltlich hier jetzt nicht äußern möchte. Zu Fake News und Desinformationen im Allgemeinen habe ich mich ja in der vergangenen Woche sehr, sehr deutlich geäußert.
Vielleicht könnten Sie das angesichts des Bildkollegen, der hier sitzt und sich selbst inszeniert und der wahrscheinlich an der Story mitgearbeitet hat, wo es um Fake News und Desinformation geht, das nochmal wiederholen, Frau Demmer.
Wie gesagt, ich möchte mich zu konkreten Fällen und zu der aktuellen Diskussion hier nicht inhaltlich äußern.
Jetzt hat das Bundesjustizministerium das Wort.
Also ja, wie gesagt, konkrete Fälle können wir ja auch nicht kommentieren. Ja, Frau Lamprecht hat sich in der Vergangenheit häufiger dazu geäußert, wie man eben mit Tatsachenbehauptungen oder mit falschen Tatsachenbehauptungen umgehen kann, und wiederholt, dass am besten ein gesundes Misstrauen hilft und dass jeder aufgefordert sei, eben dubiose Nachrichten nicht einfach weiter zu verbreiten, sondern skeptisch zu sein und sich eben an den seriösen Nachrichtenportalen, die zur Verfügung zu stehen, an dem Informationsangebot, was zur Verfügung steht, eben zu bedienen. Und das, was sie mehrmals wiederholt hat.
Herr Ewald, wollen Sie noch ergänzen?
Also ich kann das eigentlich nicht weiter ergänzen. Soweit ich das mitbekommen habe, hat der Bundesinnenminister sich auch heute dazu geäußert.
Jetzt hatte ich dazu noch eine Hand gesehen. War die von Ihnen, Herrn Gavrilis, oder von Herrn Jordans? Ah, Herr Jordans, Entschuldigung, ich hatte hier nur so ein Glanz in
der Reihe. Ja, ich hätte eine Frage an Herrn Ewald, weil er gerade davon gesprochen hat, dass die Bundesregierung ihre Entscheidung nach dem neuesten Stand der Wissenschaft fällt. Ob Sie da dazu auch Preprint-Studien zählen oder ob für Sie der neueste Stand der Wissenschaft nur publizierte, also Publikationen, die dann durch alle Instanzen durchgegangen sind, zählen.
Also da stellt sich grundsätzlich, also ich möchte mit Ihnen jetzt da keine wissenschaftliche Debatte führen, aber wir haben ja sozusagen, wir lernen jeden Tag dazu. Ja? Und es gibt sozusagen eine Fülle von wissenschaftlichen Publikationen, die bestimmte Phänomene des Infektionsgeschehens auch beschreiben. Die, zu der Frage, wie belastbar sind einzelne Aussagen, das entscheiden wir in Absprache immer mit dem RKI zuvorderst, inwieweit auch Aussagen belastbar sind, auch aus Studien, die sozusagen starke Hinweise auf bestimmte Phänomene geben, inwieweit das sozusagen trägt und belastbar ist. Aber es ist richtig, dass wir natürlich versuchen, und das versuchen wir im Übrigen auch immer kenntlich zu machen und zu erklären, also nochmal zum Thema Fake News. Und das hat der Spahn auch immer wieder deutlich gemacht. Wir sind sehr bemüht, alle Entscheidungen auch zu hinterlegen mit den richtigen Erkenntnissen, die dahinter stehen, und das auch zu erklären. Gleichwohl auch immer wieder kenntlich zu machen, dass natürlich auch bestimmte Sachverhalte auch zum Teil anders bewertet werden können, weil man einfach sozusagen mehr Erfahrung hat. Und dann gibt es eine Neubewertung. Und da haben wir eben einfach ein dynamisches Geschehen.
Gut, Nachfrage. Gerade weil wir dieses dynamische Geschehen haben und die Publikation in sehr schneller Rotation auf uns zukommen, muss sich ja für Sie die Frage gestellt haben, wo ist für uns der Standard, welche Studien können wir erstmal beiseite legen und warten? Und welche müssen wir uns genauer angucken, weil das jetzt ausschlaggebend für unsere Entscheidung ist? Ist da dieses Peer-Review-System nicht bei Ihnen diskutiert worden?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, dazu stecke ich zu wenig in diesen Wissenschaftsbetrieb und auch die Frage, wie insbesondere das RKI Studienlagen bewertet. Also wir haben ja, das sehen Sie auch in den umfangreichen FAQs des RKI, die ja täglich aktualisiert werden, auch ständig ausgeweitet werden im Hinblick auf bestimmte Fragestellungen. Und das bildet im Grunde genommen das ab, was wir sozusagen an Erkenntnissen haben.
So, ich habe jetzt noch Herrn Schuler, dann habe ich Herrn Jung noch mal dazu. Will sonst noch jemand zu diesem Thema fragen? Ich habe nämlich noch zahlreiche andere Themen hier auf meinem Zettel stehen. Herr Schuler.
Ich freue mich natürlich über die Anteilnahme des Kollegen Jung an unserer Berichterstattung und seine Abscheu gegenüber Selbstinszenierung. Ich möchte aber doch noch mal nachfragen, darf ich die Wendung, dass die Bundesregierung von vielen Experten beraten werde, so verstehen, dass auch Professor Drosten an dieser Entscheidung mitgewirkt hat?
Ich habe jetzt meinen Ausführungen hier nichts hinzuzufügen. Also es ist doch, seit wir uns mit der Herausforderung dieser Covid-19-Pandemie beschäftigen, immer schon klar gewesen, dass wir es mit einem völlig neuartigen Virus zu tun haben, über den wenig Wissen bis gar kein Wissen vorhanden ist. Dieses Wissen nimmt von Tag zu Tag zu und hier informiert sich die Bundesregierung und lässt sich beraten von diversen Experten auf diversen Gebieten. Und so ergibt sich ein Gesamtbild. Die Entscheidung, die politischen Entscheidungen trifft dann jeweils treffen Bund und Länder auf Grundlage und Nachberatung mit Experten.
So, dann noch mal Herr Jung und dann können wir, glaube ich, das Thema wechseln.
Herr Leber, Sie sprachen gerade von seriösen Nachrichtenportalen. Haben Sie da eine Definition? Also woran merke ich, dass die Bild-Zeitung zum Beispiel seriös ist?
Das Zitat der Ministerin steht für sich. Das kann ich nicht weiter ausführen.
Ja, aber Sie müssen ja, wenn Sie von seriösen Nachrichtenportalen sprechen, wissen, was Sie damit meinen.
Wie gesagt, das Zitat steht für sich. Das kann ich nicht weiter kommentieren.
Wir waren hier jetzt gerade thematisch ein bisschen durcheinander. Gut, ich schließe das jetzt ab und komme zu Herrn Jolpa. Und da habe ich wahrscheinlich hier auch noch ein paar Anschlussfragen auf meinem Bildschirm.
Also wahrscheinlich ist meine Frage etwas verfrüht. Ich wollte eigentlich den Kommentar der Bundesregierung zu den EU, zu den Plänen der von der Leyen zu dem Corona-Hilfspaket erfahren. Wahrscheinlich kriege ich eine Antwort. Erstmal muss man abwarten, wenn diese Pläne offiziell vorgestellt werden. Dennoch mache ich mal den Versuch. Falls ich so eine Antwort bekomme, habe ich gleich eine andere Frage dazu. Wie sieht denn die Bundesregierung, wie sieht denn die Bundesregierung das weitere Vorgehen in dieser Geschichte, das Prozedere? Also wie, wann kann man eigentlich damit rechnen, dass die EU irgendwann zu Potte kommt und sagt, so, jetzt haben wir ein Paket?
Also in der Tat läuft der Vortrag ja in Brüssel derzeit noch. Deswegen muss ich mich hier knapp halten, aber vielleicht freuen Sie sich doch über die drei Sätze, die ich dazu machen kann. Also wir freuen uns, denn so wie es aussieht, hat die Kommission ja Elemente der deutsch-französischen Initiative aufgegriffen. Jetzt müssen wir in der Tat das große Paket mit sehr vielen unterschiedlichen Rechtsakten genau prüfen. Am Ende geht es darum, einen Kompromiss unter den 27 zu finden. Da wollen wir rasch vorankommen. Aber wie genau der Zeitplan da ist, das kann ich Ihnen jetzt von hier aus nicht sagen.
Gut, gibt es weitere Fragen zum Thema Europa? Das ist nicht der Fall. Welches war die Frage, die Sie vorsorglich schon mal ins Reservekästchen gelegt hatten?
Nee, das war jetzt, das habe ich auch schon beantwortet.
Frau Demmer hat sogar beide Fragen
beantwortet. Okay, dann habe ich das falsch verstanden. Ich rufe jetzt hier mal zwei Themen zum Thema Russland auf. Das hatte ich nämlich vermutet. Und zwar fragt die Kollegin Tatjana Firsova von der russischen privaten Presseagentur Interfax. Frau Demmer, Präsident Putin will doch die Militärparade in Moskau am 24. Juni durchführen und sie fragt, ob Frau Merkel dazu eingeladen ist. Und sie fragt, wie die Bundesregierung diese Pläne der russischen Regierung einschätzt.
Also die Pläne anderer Staaten zu Feiertagen kann ich von hier aus nicht bewerten und kommentieren. Und zu Terminen der Bundeskanzlerin geben wir hier immer Freitag der Vorwoche Auskunft.
Frau Timofeva fragt zum selben Thema. Und da Sie das jetzt mit der Kanzlerin nicht beantwortet haben, oder verschoben haben die Antwort, fragt sie, ob es bekannt ist, auf welcher Ebene Deutschland teilnimmt. Ich muss das ja hier vortragen. Also das ist ja das.
Also ich habe heute Morgen davon gehört oder das gelesen.
Pardon, Sie kriegen noch Ton.
Ich glaube, wir oder auch ich haben heute Morgen davon gehört oder gelesen, dass dieser Termin jetzt ins Auge gefasst ist. Ich bin mir nicht sicher oder ich glaube nicht, dass es dazu schon Einladung gibt. Das ist ja eine ganz neue Entscheidung, falls man das nachreichen kann. Wenn und soweit Einladungen stattfinden sollten, dann würde ich das dann zu gegebener Zeit tun.
Herr Scholper.
Ja, ich würde doch dazu dann eine Frage stellen. Hat die Bundesregierung einen Kommentar zu der Tatsache, dass das Datum, das ja der russische Präsident gewählt hat für diese Militärparade, der 24. Juni ist, das war die erste Nachkriegsparade, die von Josef Stalin organisiert wurde am 24. Juni 1945.
Wie gesagt, ich würde das von hier aus jetzt nicht kommentieren wollen.
Möchte sonst noch jemand zu diesem Thema fragen? Das scheint mir nicht der Fall. Dann gehe ich noch mal ins Ausland, aber in die andere Richtung oder etwas weiter in die Richtung. Und zwar Frau Kombaki von RND fragt zum Thema China-Hongkong und möchte wissen, ob die Bundesregierung konkrete Schritte erwägt gegenüber der chinesischen Führung angesichts der von Peking angekündigten Sicherheitsgesetze für Hongkong.
Ja, der Kollege Seibert hatte hier am Montag ja schon einmal an die grundsätzliche Haltung der Bundeskanzlerin zum Grundsatz ein Land, zwei Systeme erinnert auf der Grundlage des Hongkonger Basic Law, die die Kanzlerin ja letztes Jahr in einem Gespräch mit Li Keqiang bereits zum Ausdruck gebracht hat. Im Übrigen kennen Sie die gemeinsame Stellungnahme der Europäischen Union vom vergangenen Freitag dazu. Wir halten es für sehr wichtig, das hohe Maß an Autonomie zu bewahren, das die Sonderverwaltungszone durch dieses Gesetz genießt. Und nur so bleibt auch die gesellschaftliche Stabilität und wirtschaftlicher Wohlstand in Hongkong gewahrt. Auch EU-Ratspräsident Michel hat gestern noch einmal betont, dass es einen ständigen Kontakt mit der chinesischen Seite gibt, in dem die europäische Haltung regelmäßig dargelegt wird. Dazu gehört auch die Ansicht, dass demokratische Debatte, Konsultationen mit den wesentlichen Interessenvertretern und Respekt für die in Hongkong geschützten Rechte und Freiheiten der beste Weg wären, um ein Sicherheitsgesetz für Hongkong einzuführen.
Ich kann vielleicht noch anfügen, dass im Rahmen des Dialogs, über den gestern Herr Michel auch gesprochen hat, wie ich Montag schon berichtete, ja auch die EU-Delegation in Peking im chinesischen Außenministerium demarschiert hat. Das war natürlich auch im Namen Deutschlands. Und ich kann Sie auch noch auf eine Äußerung der Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregierung, Frau Kofler, von gestern Abend zu diesem Thema hinweisen. Es gibt da also eine ganze Reihe von Äußerungen aus Brüssel und auch im europäischen Rahmen.
Vielleicht kann ich noch ergänzen, also im Moment kennen wir ja nur die bei der Eröffnung der des Nationalen Volkskongresses gemachte Ankündigung, ein solches Gesetz beschließen zu wollen. Eine genaue Bewertung kann dann natürlich auch erst auf Basis genauerer Kenntnis und konkreter Ausgestaltung des Gesetzes vorgenommen werden. Aber unsere Erwartung bleibt jedenfalls, dass auch die Volksrepublik China die in Hongkong geltende Rechtsstaatlichkeit achtet und die friedliche Ausübung der Bürgerrechte für alle Hongkonger Bürger im Rahmen des Geltungsbereichs nicht in Frage stellt.
Gut, dann danke ich im Namen von Frau Kombaki und habe dazu, glaube ich, keine weiteren Wortmeldungen. Herr Steinkohl ruft ein anderes Thema auf.
Ich muss noch mal zurückkommen zum Thema Corona. Frau Demmer, können Sie mal sagen, wie der aktuelle Stand bei der Entwicklung der Corona-Warn-App ist? Stimmt es, dass sie weitgehend fertig ist und der Kanzleramtsminister am kommenden Freitag schon Verbände über eine Videokonferenz über Inhalte informiert, beziehungsweise wie ist denn der weitere Zeitplan, wie sind die nächsten Schritte?
Ganz genau. Also die Entwicklungen schreiten unter Hochdruck voran und auch gut voran. In der Tat hat Kanzleramtschef Helge Braun für Freitag eingeladen, um über die App zu berichten, vom Stand der Dinge zu berichten, natürlich auch für die App zu werben, denn wie wir hier ja auch schon mehrfach gesagt haben, es ist ein Projekt, bei dem es gut ist, wenn möglichst viele Bürger mitmachen und da suchen wir sozusagen Unterstützer.
Nachfrage, mit wem wird diese Videokonferenz denn stattfinden?
Der Prozess läuft noch, das kann ich Ihnen jetzt sogar noch gar nicht sagen, aber wir reichen das bestimmt gerne nach.
Und noch eine Frage, es gibt ja Beobachtungen schon aus anderen Ländern, wo es seit längerem diese App gibt, wo zum Teil die Beteiligung relativ gering daran ist, der Bürger, mit dem Ergebnis, dass es auch kaum Fälle von Nachverfolgung von Infektionsketten gibt. Muss nicht die Befürchtung in Deutschland sein, dass nach dem gesamten Hin und Her die Bereitschaft der Menschen, sich diese App aufs Handy zu laden, ebenfalls relativ gering sein wird?
Also befürchten möchte ich hier erstmal gar nichts, sondern lediglich auch in diesem Kreis letztlich für die App werben. In der Tat ist es so, dass je mehr Menschen da mitmachen, desto nützlicher wird sie sein. Es ist aber nicht so, dass sie gar nichts bringt, wenn nur wenige mitmachen. Sondern jeder, der mehr zusätzlich mitmacht, ist eine Hilfe, um Kontaktketten nachzuverfolgen. Und insofern würde ich jetzt einfach erstmal optimistisch sein und dafür werben und dann sehen wir weiter.
Herr Jung dazu.
Frau Demmer, ich war auf dem Stand, dass SAP uns am Montag gesagt hat, dass man bei der Halbzeit angelangt sei bei der Entwicklung dieser App. Haben Sie da einen anderen Stand? Also die sprechen davon, dass es wahrscheinlich zum Start der ersten Sommerferien in Deutschland auf den Markt kommen könnte.
Also ich, wie gesagt, ich kann jetzt hier, bevor wir Ihnen ein Datum nennen, zum Zeitplan kann ich mich jetzt hier nicht äußern, aber wir sind auf einem guten Weg.
Ja, weil der Kollege gerade noch fast fertig gefragt hat und Halbzeit ist dann doch...
Sowas ist ja immer Interpretationsfrage. Die einen würden sagen, es ist fast fertig und die anderen würden sagen, es dauert noch zu lange. Diese Debatte zu dieser App haben wir ja auch schon eine ganze Weile. Trotzdem glaube ich, die Pandemie wird uns ja noch eine ganze Weile beschäftigen. Es ist gar nicht so lange her, dass die Bundeskanzlerin gesagt hat, wir stehen hier am Anfang und nicht am Ende der Covid-19-Pandemie. Und insofern wird die App... von der ich ausgehe, dass sie zeitnah kommt, auch wenn das wieder auch ein interpretationsfähiger Begriff ist, einfach ein gutes Mittel sein, um Kontaktketten zu verfolgen zu können. Die Wirksamkeit wird steigen mit der Zahl der Nutzer dieser App und deshalb werben wir auf allen Wegen, die wir finden können, um Nutzer für diese App. Würden aber auch sagen, dass es gibt da jetzt keine, also es gibt keine Zahl, bei der sie dann einfach nicht mehr wirkt, sondern jeder, der sie nutzt, hilft ja mit.
Gibt es noch Fragen zur App? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann habe ich noch eine, dann nehme ich Sie auf die Liste, dann habe ich noch eine Frage von der Kollegin Firsova, die zu Nord Stream fragt und darauf abstellt, dass die USA weitere Sanktionen gegen Nord Stream vorbereitet. Russland hat nun Schiffe in der Ostsee, mit denen sich der Bau abschließen ließe. Sind der Bundesregierung diese US-Pläne bekannt, fragt sie. Und welche Informationen hat die Bundesregierung zu diesem Thema aus den USA?
Also ich persönlich kann ja heute nur für mich sprechen. Ich habe das heute Morgen in der Presse gelesen und unsere Haltung zum Thema Nord Stream ist unverändert.
Genau, über die konkrete Nachfrage fehlt mir jetzt auch Kenntnis, aber kann mich da Frau Adebar nur anschließen. Die Haltung zum Gesamtprojekt ist tatsächlich unverändert.
Ich kann mich dem vielleicht auch noch anschließen und zusätzlich noch sagen, dass es, wenn es um den konkreten Fortschritt beim Projekt geht, am besten ist, sich ans Unternehmen zu wenden. Und was die Sanktionen angeht, also wir hatten das gestern schon gesagt, ich würde es hier nochmal gerne sagen, dass es aus unserer Sicht jetzt nicht die richtige Zeit ist, an einer Eskalationsspirale zu drehen und weitere Sanktionen anzudrehen. Wir haben im Moment andere Herausforderungen vor uns.
Gut, dazu. Jetzt geht es da weiter, bitte.
Ja, eine Frage ans Verteidigungsministerium zur Sicherheitslage in Mali. Und zwar zwei Fragen. Wie hat sich die Sicherheitslage seit Corona in der Sahelzone verändert? Und die Anschlussfrage, was macht die Bundeswehr aktuell überhaupt noch? Und wie funktioniert der Truppenaustausch unter Quarantänebedingungen?
Ich nehme an, die Frage von Uli Haug hat sich damit erledigt, die mir hier wortgleich gerade bei mir aufpoppt. So, Dankeschön.
Ich würde Sie sehr gerne auf, ich glaube, die vorletzte REC-PK verweisen. Haben wir diese Frage exakt beantwortet, in allen Facetten, sehr umfangreich. Und was das Thema Quarantäne angeht, ist es so, dass natürlich die Bundeswehr in den Einsätzen auch betroffen ist. Und den aktuellsten Stand würde ich Sie bitten, im Einsatzführungskommando nachzufragen. Da bekommen Sie das tagesaktuell.
Okay, Dankeschön.
Gerne.
Dankeschön. Jetzt habe ich noch eine weitere Frage von Marina Kombaki, die zum G7-Treffen fragt. Entschuldigung, Frau Adebar, ich war etwas schnell.
Ich kann vielleicht auch noch ergänzen, dass die Bundesregierung in ihrem Perspektivbericht Mali oder in ihrem Perspektivbericht Sahel auch zu der Sicherheitslage, zur aktuellen Sicherheitslage in der gesamten Sahelregion, auch Mali, Stellung genommen hat. Können Sie nachlesen.
Dankeschön. Gut, dann gehe ich nochmal zurück. Wohl wissend, dass Sie Termine ja immer erst eine Woche vorher bekannt geben, fragt die Kollegin Kobaki. Nach Angaben einer Sprecherin des US-Präsidenten vom Dienstag beabsichtigt der US-Präsident Trump, den G7-Gipfel Ende Juni im Weißen Haus abzuhalten mit physischer Anwesenheit. Und die Frage ist, ob die Frau Bundeskanzlerin daran teilnimmt.
Also über eine physische Teilnahme kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Entscheidung getroffen werden, weil eine solche Teilnahme natürlich abhängig vom Infektionsgeschehen ist. Und damit würde ich es dabei belassen.
Dann danke ich dazu. Dann habe ich, Herr Johns, auch nochmal dazu? Bitte, Entschuldigung.
Ja, eine Nachfrage zu Ihrer Antwort gerade eben. Was bedeutet das abhängig vom Infektionsgeschehen? Infektionsgeschehen unter den Teilnehmern oder unter den Ländern, die teilnehmen werden, oder speziell den USA, die ja im Moment die größte Anzahl an Infektionen und Toten weltweit haben?
Ich glaube, Infektionsgeschehen in all seinen Ausprägungen.
Aber das ist ja wieder eine von diesen breit interpretierbaren Aussagen, die überhaupt nichts bedeuten.
Naja, eine physische Teilnahme an einer solchen Konferenz hängt vom Infektionsgeschehen ab. Und da geht es um das Infektionsgeschehen im Allgemeinen und im Besonderen.
Aber es scheint doch eher davon abzuhängen, ob die Teilnehmer der Einladung des Weißen Hauses folgen oder nicht.
Das ist jetzt Ihre Interpretation. Ich habe zu dieser Frage jetzt die Antwort gegeben, dass die Bundeskanzlerin ihre Teilnahme zum jetzigen Zeitpunkt sie kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Zusage machen zu einer physischen Teilnahme an einer solchen Gipfelveranstaltung, denn eine solche Teilnahme hängt vom Infektionsgeschehen ab.
Herr Jung dazu.
Das heißt, die Kanzlerin präferiert eine Videokonferenz.
Wie gesagt, eine Teilnahme bei einem physischen Treffen hängt vom Infektionsgeschehen ab.
Ich habe nach einer Videokonferenz gefragt, die nicht ein physisches
Treffen. Wie der Gipfel stattfindet, hängt ja wiederum vom Gastgeber ab.
Also sie möchte, dass er stattfindet, nur nicht physisch anwesend sein.
Die Bundeskanzlerin hält ganz grundsätzlich solche Gipfeltreffen und die G7 sind ein wichtiges Gremium, selbstverständlich für wichtigen Austausch, gerade in diesen herausfordernden Zeiten. Darüber, wie der Gipfel stattfindet, entscheidet der Gastgeber.
Gibt es sonst noch Fragen zum Thema G7-Gipfel? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Herr Jung, Sie hatten noch ein anderes Thema, also wenn ich das richtig interpretiere.
Das Thema Lufthansa, da hatte ich eine Frage ans BMF, Herr Kolberg. Und zu den Bedingungen für die Staatshilfe für die Lufthansa. Da haben Sie ja verlauten lassen, das ist unter anderem kein...
Wenn Sie noch so einen Moment warten, ja, ist immer so blöd, wenn man halb im Stehen und sich sortieren auch noch eine Frage mitnimmt. So, die ist bestimmt kompliziert, die Frage. Ich muss mal genau zuhören.
Herr Kolberg, Sie haben ja verlautbaren lassen, dass es kein Staatsgeld geben soll, dass das Staatsgeld nicht in Steueroasen fließen darf. Warum eigentlich nur Staatsgeld? Warum sagen Sie nicht, dass das andere Kapital der Lufthansa nicht in Steueroasen fließen darf? Weil da gibt es ja Verdachtsfälle in den Malta-Files. Konnte man ja vor ein paar Monaten lesen, dass die Lufthansa über Konzernbeteiligungen in Malta prominent auftaucht. Unter anderem haben sie 16 Gesellschaften dort vor Ort und nachweisen können sie nur einen echten Standort dort mit 500 Beschäftigten. Der Rest scheint Briefkastenfirmen zu sein. Was ist mit diesem Geld und diesen Steueroasen?
Genau, wie immer äußern wir uns ja nicht zu einzelnen Unternehmen. Grundsätzlich habe ich hier gesagt, und das kann ich auch noch mal wiederholen, dass die Hilfe der Bundesregierung sowohl, wenn es um Kredite geht, als auch bei anderen Stützungsmaßnahmen an klare Vorgaben geknüpft ist. Es geht darum, dass dass ein Dividendenverbot gilt, dass keine Boni gezahlt werden und dass die Gelder den Beschäftigten und den Stützpunkten hier in Deutschland zur Verfügung stehen. Und dazu werden entsprechende Vorkehrungen getroffen. Und die Unternehmen müssen sich dazu verpflichten, eben genau diese Bedingungen zu erfüllen, dass die Hilfe den Beschäftigten und den Unternehmensteilen hier in Deutschland zugutekommt.
Ich möchte mal wiederholen, warum sagen Sie explizit, dass nur Staatsgeld nicht in Steueroasen fließen darf? Warum nicht generell? Und warum dürfen Vorstandsmitglieder der Lufthansa nur bis Ende September auf ein Fünftel ihrer Grundvergütung verzichten? Also ab Oktober bekommen sie wieder volles Gehalt. Und vielleicht könnte das Umweltministerium sich auch äußern zu der Rettung. Sind Sie mit diesen sogenannten Umweltbedingungen zufrieden, wo es ja quasi nur um Flottenerneuerung geht, was ja quasi auch wieder so eine Subvention für Airbus ist? Also halten Sie das für echte Umweltbedingungen?
So, das waren jetzt ungefähr 5 Nachfragen zu ganz irgendwie. Die ersten nicht beantwortet. Also unter dem Fähnchen der Nachfrage, bitteschön.
Also. Ich kann es nochmal wiederholen. Also die Hilfe der Bundesregierung, die in Krediten oder in anderen Formen gewährleistet wird. Dafür werden klare Vorgaben gemacht, die habe ich hier genannt. Die sollen dafür sorgen, dass die Unternehmen, die unterstützt werden, schnell wieder auf die Beine kommen und wieder gute Geschäfte machen können, damit die Wirtschaft wieder wächst. Dafür haben wir Vorgaben gemacht und das betrifft die staatliche Hilfe, die geleistet wird, in Form von Krediten oder in anderer Form.
Jetzt ist das Umweltministerium noch gefragt. Herr Fichtner.
Ich kann gerne zu den Umweltauflagen noch ergänzen. Das BMF hatte dazu ja auch schon Stellung genommen vorgestern. Es gibt 2 Umweltauflagen. Das eine ist die Flottenerneuerung. Die Lufthansa wird ihre Flotte modernisieren. Neue Flugzeuge sind effizienter und verbrauchen bis zu 20% weniger Treibstoff als die Vorgängergeneration. Das ist also in mehrfacher Hinsicht besser für die Umwelt, weil weniger CO2 emittiert wird, weniger Luftschadstoffe, weniger Lärm. Die Alternative wäre eine Fluglinie, die in der Krise einfach altes Flugmaterial weiter benutzt. Und das wird durch die staatlichen Hilfen und die staatlichen Auflagen eben vermieden. Die zweite Auflage ist etwas visionärer. Da geht es darum, einen neuen klimaneutralen Treibstoff zu entwickeln, nämlich Kerosin auf Basis von grünem Wasserstoff, also Kerosin, der mit Wind- und Sonnenstrom erzeugt wird. Da stehen wir noch ganz am Anfang, aber hier ist die Lufthansa am Ende verpflichtet, einen Plan vorzulegen, wie sie sich hier beteiligen kann an der Entwicklung. Die mögliche dritte Auflage, Beschränkung von Inlandsflügen, haben wir uns angesehen und festgestellt, dass das für den Klimaschutz so gut wie nichts bringen würde, wenn man das so ähnlich machen würde wie Frankreich. Zu Ihrer Frage, also es geht hier um Unternehmensrettung. Und grundsätzlich gibt es natürlich noch viel besser geeignete Instrumente für den Klimaschutz als so etwas. Am besten sind Instrumente, die möglichst branchenweit und möglichst international funktionieren. Und da sind wir dran.
Jetzt gibt es noch eine Nachfrage, aber dann bitte auch eine Nachfrage, nicht eine neue Frage.
Ich hatte ja gefragt, ob Sie zufrieden sind als Umweltministerium mit diesen Umweltbedingungen. Und Herr Kolbeck, Sie haben gerade ja bestätigt, dass ein Unternehmen, an dem der Staat jetzt zu 20-25% beteiligt ist, weiterhin Geld in Steueroasen schieben kann. Korrekt?
Ich habe das gesagt, was ich eben hier ausführlich ausgeführt habe, dass es klare Bedingungen gibt für die staatlichen Hilfen. Die habe ich hier erläutert. Wir sorgen dafür, dass ein traditionsreiches und vor der Krise gesundes Unternehmen weiter bestehen kann, dass Arbeitsplätze in Deutschland gesichert werden kann, dass diesen Beschäftigten und dem Unternehmen geholfen wird. Dafür haben wir Vorgaben gemacht und die setzen wir jetzt um.
Wir gehen da mit und weisen darauf hin, dass es noch viele weitere Instrumente gibt, an denen gearbeitet wird. Und da bleiben wir dran.
Liebe Hörer, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
So, jetzt habe ich Herrn Steinkohl mit einem neuen Thema noch und dann gucke ich auch ein bisschen auf die Uhr, dass wir hier zu Ende kommen.
Ich habe eine Frage an Frau Demmer bzw. Frau Adebar. Und zwar gibt es Schreiben der Regierungen oder Außenminister Frankreichs, Großbritanniens, Deutschlands, Italiens und Spaniens an den israelischen Regierungschef Netanyahu zum Thema Westjordanland? Und wenn ja, welchen Inhalt?
Muss ich Ihnen nachreichen?
Hat sich so. Jetzt habe ich da noch eine Frage, bitte.
Noch eine kurze Nachfrage für einen Kollegen vom RBB an das Wirtschaftsministerium. Und zwar, mit welchen konkreten Maßnahmen beabsichtigt die Bundesregierung, Bar-, Kneipen- und Clubbesitzern finanziell zu helfen?
Das sind wir ja wieder am Anfang. Ja,
bitte. Vielen Dank. Wir haben ja, also die Bundesregierung hat ein sehr umfangreiches Hilfspaket aufgelegt. Und unser Ansatz ist dabei, dass das branchenoffen ausgestattet ist. Dass also das Geld da ankommt, wo es benötigt wird. Uns ist natürlich auch klar, dass gerade der Bereich, den Sie nennen, die Gastronomie, sehr betroffen ist von den bestehenden Kontaktbeschränkungen. Und eine Maßnahme, die ergriffen wurde, ist ja zum Beispiel, dass die Mehrwertsteuer auf Speisen befristet gesenkt wurde auf 7%. Und wir schauen uns die Lage fortlaufend an und arbeiten zum Beispiel jetzt gerade im BMW an möglichen Überbrückungshilfen für besonders betroffene Branchen. Da sind wir im Austausch. Dazu kann ich Ihnen noch keine Details nennen, aber da gucken wir uns genau das an, wo muss eventuell noch weiter geholfen werden.
Danke.
Wollten Sie noch nachfragen?
Nein, ich nicht mehr.
Okay, gut. Ich habe jetzt keine weiteren Fragen mehr für heute. Dann nehme ich das zum Anlass, allen herzlich für Ihr Kommen zu danken und die Pressekonferenz zu schließen. I'm thinking.